Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Für heute habe ich mir überlegt, dass ich dir die zwei Methoden, die ich dir in der letzten Folge bereits verlinkt hatte, auch gleich vorstelle. Das wird ganz bestimmt eine etwas längere Folge, weil ich dazu tatsächlich ein wenig ausholen muss. Die erste Methode heißt Somatic Experiencing und sie wurde von Peter Levine begründet, ein wirklich passionierter und dennoch total bescheidener und zugewandter Therapeut. Die Basis zu der Therapie bilden Beobachtungen an Säugetieren und ihren Stressreaktionen. Wie du weißt, gehören auch wir zu den Säugetieren, was ja nahelegt, dass wir vieles gemeinsam haben. Somatic Experiencing geht von der Idee aus, dass Trauma vor allem körperlicher Natur ist und die Psyche bloß auf den Körper reagiert. Das dürfte nach der letzten Folge gut nachvollziehbar sein. Wie wir dort gesehen haben, passiert in Bruchteilen von Sekunden eine massive Energieumverteilung, wenn wir uns zum Beispiel bedroht fühlen. Die Energie geht dann in Richtung Herz, Lunge und Skelettmuskulatur, um eine schnelle Reaktion auf die Gefahr zu ermöglichen. Für rationale Entscheidungen bleibt keine Zeit, also müssen die Reflexe greifen. Fight, Flight or Freeze nennt man das auch. Entweder du kämpfst, fliehst, stellst dich tot oder du bist tot. Unter natürlichen Bedingungen wird diese Energie, die für Kampf, Flucht oder Schreckstarre gedacht war, entweder erfolgreich umgesetzt oder man reagiert sie danach zum Beispiel durch Zittern ab. Ich werde dir ein Video von einem Eisbären verlinken, der so eine Stresslösungsreaktion zeigt. In Zeitlupe lässt sich erkennen, dass das Zittern genau die Muskulatur betrifft, die wir zum Rennen, Klettern, Schlagen oder zum Zubeißen brauchen. Interessanterweise ist das auch meist die Muskulatur, in der wir Triggerpunkte finden. Die Muskulatur von Kiefer, Nacken, Unterarmen, Lende, Gesäß, Oberschenkel und Wade sowie die großen Schutzmuskeln, Brustmuskel und Hüftbeuger. Dazu aber gleich noch mehr. Durch das Zittern wird die gestaute Energie wieder freigesetzt und die Person kommt wieder in den Fluss. Wenn diese Energie nun aber nicht effektiv umgesetzt werden kann und wir dazu auch noch verlernt haben, sie nachträglich abzureagieren, bleibt sie sozusagen stecken und läuft in Dauerschleife. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Bedrohung fiktiv, abstrakt oder unnatürlich ist. Also, wenn wir uns unnötige Sorgen machen über ungelegte Eier, die Aktienkurse sinken oder wir in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt sind. In der TCM, also traditionellen chinesischen Medizin, würde man das, was dadurch passiert, eine Energieblockade nennen. In der freien Wildbahn würde ein so traumatisiertes Tier entweder zur leichten Beute werden oder keine Beute mehr machen können, weil seine Reaktionen einfach nicht mehr ausreichen würden. In unserer Welt überlebt man trotzdem. Aber wenn das Gehirn nun ständig eine Hab-8-Spannung im Körper wahrnimmt, ist es nicht mehr weit bis zur Panikattacke, zur Erschöpfung oder zur Depression. Stell dir das so vor, als würde dein Leben weitergehen, aber dein Körper steckt zu einem Teil noch in dem Moment fest, als alles geschah. Nicht umsonst gibt es Phänomene wie die Dissoziation, bei der ein Mensch sich nach einem traumatisierenden Erlebnis als vom Körper oder vom Leben abgeschnitten fühlt. Der Körper muss also in seiner Reaktion auf das Ereignis abgeholt werden, damit er wieder im Hier und Jetzt landen und die Fäden des Lebens wieder aufnehmen kann. Und genau das versucht Somatic Experiencing. Du brauchst dafür Ruhe und einen geschützten Raum, an dem du dich wohl und sicher fühlst. Wenn du dich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Übung unbehaglich fühlst, lass es bitte und hol dir Hilfe von geeigneter Stelle. Je nachdem, was es da zu bewältigen gibt, braucht man einfach professionelle Unterstützung. Für gewöhnlich korrigieren wir Therapeuten ja die Körperhaltung. Setz dich doch mal gerade hin, richte dich auf, Schultern runter, Blick nach vorn. Nicht so die Traumatherapie. Sie geht in die Verspannung rein. Sie lässt nicht nur die Fehlhaltung zu, sondern verstärkt sie sogar noch und bleibt dabei ganz präsent bei den eigenen Körperempfindungen. Das alles in Zeitlupe und, wenn möglich, mit geschlossenen Augen, damit man besser wahrnehmen kann. Das ist dann wirklich so, als würdest du deinen Körper einfach mal aussprechen lassen. Endlich darf er mal sagen, was ihm auf dem Herzen liegt und wird nicht immer wieder zur Raison gebracht. Was mir immer wieder dabei auffällt und zu unseren Erkenntnissen der letzten Folge passt, ist, dass die Wahrnehmung im Oberkörper, besonders im Schulter-Nackenbereich und Rumpf, deutlich leichter fällt. Wir haben ja gesehen, dass wir Gefühle weit mehr in der oberen Körperhälfte verorten als vergleichsweise in der unteren. Knöpfen wir uns zur Veranschaulichung mal den Nacken vor. Ich lade dich hiermit herzlich dazu ein, die folgenden Bewegungen einmal mitzumachen, damit du nachfühlen kannst, was ich meine. Lass deine Schultern mal nach vorne unten sinken. Sack mal so richtig in dich zusammen und lass deine Arme hängen. Welches Körperempfinden begleitet diese Körperhaltung? Häufig sagen Patienten so etwas wie: Ja, ja, ich weiß schon, ein Teil von mir würde sich am liebsten hängen lassen. Ich bin total erschöpft und ausgebrannt. Aber ich muss ja weiter funktionieren. Ich habe noch so viel Arbeit auf dem Tisch. Jetzt zieh zum Vergleich mal deine Schulter nach oben zu den Ohren, sodass der Kopf dazwischen verschwindet, und bleib wieder mit der Wahrnehmung ganz bei deinem Körper. Viele sagen mir: Ja, genau, am liebsten würde ich den Kopf einziehen. Ich fühle mich überfordert oder der Aufgabe nicht gewachsen. Und nun beweg deine Schultern nach hinten oben. Was kannst du hier spüren? Fühlt sich ein bisschen so an, als würde man etwas oder jemanden abschütteln wollen, oder? Und tatsächlich hat eine Patientin sich dadurch an einen Vorfall erinnert, wo sie nachts hinterrücks in einen Hauseingang gezogen wurde, sich aber zum Glück schnell befreien konnte. Der Kopf wusste längst, dass sie es geschafft hatte, aber im Körper saß der Schreck noch Jahre fest, bis er bei dieser Gelegenheit dort abgeholt wurde. Eine andere Patientin bekam immer pünktlich nach ihrem Urlaub massive Nackenbeschwerden. Da sie fast zyklisch auftraten, fragte ich irgendwann, ob sich auf der Fahrt vielleicht mal etwas ereignet hatte. Und da erzählte sie mir, dass es tatsächlich vor dem ersten Auftreten der Beschwerden einen Beinahunfall gab, bei dem sie fast von einem LKW abgedrängt worden war. Der Nacken erlebte jedes Mal an dieser Stelle auf der Autobahn die Szene erneut. Es gibt ganz viele solcher Geschichten und jeder hat seine ganz eigene. Es lohnt sich, dem Körper hin und wieder unser Ohr zu schenken. Ich habe immer das Gefühl, der Körper ist wie ein riesiges Archiv, das alles für uns zur Bearbeitung bereithält. Er vergisst nichts und zur richtigen Zeit, wenn wir bereit sind, wird das wieder für uns hervorkramen. Ich habe auch bemerkt, dass bestimmte Persönlichkeitsanteile, wir hatten es schon mal davon in der Folge Kritiker und Kollegen, Lieblingsplätze im Körper zu haben scheinen. Der innere Antreiber lauert zum Beispiel zwischen unseren Schulterblättern auf uns. Der Perfektionist steckt in unserem Kopf und macht uns gerne Kopfzerbrechen und der Kritiker sitzt uns im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken. Im Allgemeinen, das ist meine Erfahrung, ist der Körper mit viel weniger zufrieden, als wir denken. Oft reicht es schon, von uns gehört zu werden. Während wir oft Angst davor haben, dass die Erschöpfung ganz und gar von uns Besitz ergreift, wenn wir sie erstmal wahrnehmen, ist meist das Gegenteil der Fall. Wenn wir die Botschaft des Körpers erstmal anhören, dann setzt alleine das schon Energie frei und erlaubt uns, uns wieder aufzurichten. Das ist ein bisschen so, als würden wir beiden Impulsen ihren Platz zugestehen. So ist der Körper nicht mehr in der Schraubzwinge zwischen zwei gegenläufigen Befehlen. Halt dich gerade und ich bin total K.O. Dann ermüden die Muskeln nämlich, weil sie keinem Befehl ganz folgen können. Ganz sicher kein schöner Zustand, in den wir unseren Körper da oftmals bringen. Das Ganze hat aber noch einen Vorteil. Wir können uns vorbereiten und laufen nicht ins offene Messer. Wenn wir dem Körper lange Zeit den Mund verbieten, wird sein Anliegen umso dringlicher, bis er uns schließlich in die Knie zwingt. Diagnose: Burnout. Wenn wir die Erschöpfung aber rechtzeitig wahrnehmen, ihr einen Raum zugestehen, dann können wir auch begegnen, zum Beispiel indem wir ihre Ursache nachvollziehen und vielleicht für einen Ausgleich sorgen. Ich habe Patienten manchmal Dinge sagen hören wie: Ich wünschte ja fast, sie würden etwas Ernstes finden, damit ich endlich eine Auszeit bekomme. Dann frage ich mich immer, warum eigentlich nicht umgekehrt? Gönn dir doch die Auszeit, damit etwas Ernstes gar nicht mehr nötig wird. Eine Therapieform, die ich wirklich täglich in der Praxis nutze, heißt Dry Needling, auch Triggerpunkt-Akupunktur genannt. Meines Wissens nach wurde sie bisher nur in Bezug auf ihre biochemische Wirkung untersucht, aber sie hat so viele Parallelen zur Traumatherapie und dem Körpergedächtnis, dass ich einen Zusammenhang vermute. Triggerpunkte wurden erstmals in England von Travell und Simmons untersucht und definiert. Auch wenn es nur circa ein Drittel so viele Trigger wie Akupunkturpunkte gibt, sind diese fast deckungsgleich. Man schätzt, dass sie an circa 85% der Schmerzzustände beteiligt sind und sie zeichnen sich durch drei ganz typische Symptome aus. Ihre Schmerzausstrahlung, das Gefühl der Steifigkeit oder Blockadegefühl und die muskuläre Schwäche, die mit ihnen einhergeht. Bei passiven Triggerpunkten wird der Schmerz nur durch Druck von außen ausgelöst. Bei aktiven Triggerpunkten tritt er von selbst, also ganz spontan auf. Oftmals zeigen sie eine typische Zuckungsreaktion, die wird auch Twitch Response genannt, schon beim Abtasten, spätestens aber beim Dry Needling, also dem trockenen Nadeln. Warum das so heißt? Weil man erkannt hat, dass für den Behandlungserfolg die Zuckungsreaktion ausreicht, ganz egal was oder ob man überhaupt etwas spritzt. Also verwendet man heute stinknormale Akupunkturnadeln. Diese Zuckungsreaktion erinnert mich sehr an ein lokales Zittern, also die Abreaktion von gespeicherter Energie, von der wir es gerade eben hatten. Dabei kommt es oft zu einem starken Druckgefühl und sofort danach zum Muskelkater durch die gelösten Schlackenstoffe, die dann erst noch abtransportiert werden müssen. Deswegen sage ich dem Patienten auch immer viel trinken an dem Tag, sonst hat man es am Ende zwar nicht mehr an der, aber an einer anderen Stelle im Körper, weil sich das Ganze einfach wieder einlagert. Als ich vor ziemlich genau 10 Jahren angefangen habe, damit zu arbeiten, war ich erstmal ziemlich irritiert, als das erste Mal Patienten unter den Nadeln zu weinen begannen oder Erinnerungen an Unfälle auftauchten, die sie gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Das Weinen war oftmals mehr als nur eine Reaktion auf den Schmerz, sondern eher wie eine starke emotionale Entladung. Manche Patienten sind danach total erschöpft. Und in ganz seltenen Fällen habe ich sogar erlebt, dass jemand mit Schüttelfrost und Fieber reagiert. Inzwischen kann ich jede Reaktion willkommen heißen und freue mich, wenn wieder ein bisschen Ballast abfällt. Man nennt diese Reaktion, wie gesagt, Twitch Response. Und wenn es dich interessiert, wie so etwas aussieht, schau dir den entsprechenden Link in den Shownotes an. Es sind auch diese Punkte, die ganz oft unter der Therapie plötzlich nachgeben und mir so eine direkte Rückmeldung geben, sobald das Gespräch ein bestimmtes sensibles Thema streift. Ich sag dann immer gerne, der Körper hört mit und ich bin überzeugt, das tut er auch wirklich. An dieser Stelle möchte ich dich auch noch auf das TRE, viele Abkürzungen heute, Tension and Trauma Release Exercise aufmerksam machen, zu dem ich dir ebenfalls Infos verlinken werde. Entwickelt wurde diese Methode von einem Journalisten, der vor allem in Kriegsgebieten unterwegs war. Der hat festgestellt, dass oftmals Kinder, die während Bombenanschlägen ungehemmt zittern, in der Folge deutlich weniger traumatisiert sind als Erwachsene, die sich gerade für die Kinder zusammenreißen. Heute wird TRE zum Beispiel Feuerwehrmännern und Soldaten beigebracht, um posttraumatische Belastungsstörungen zu vermeiden oder zu verringern. TRE ist innerhalb von ca. 3 Sitzungen erlernbar und kann dann in Eigenregie eingesetzt werden. Wer Tiere zu Hause hat, hat so ein Abschütteln nach einer angespannten Situation vielleicht schon mal beobachten dürfen. Unter uns Menschen ist Zittern leider eher verpönt und ein Zeichen von Schwäche und Kontrollverlust. Oft braucht es zur erfolgreichen Verarbeitung einer traumatischen Erfahrung eher einen Menschen, der bei einem bleibt und Ruhe ausstrahlt, damit man das Zittern zulassen kann, als ein Beruhigungsmittel, neben natürlich der notfallmedizinischen Versorgung. Das versteht sich wohl von selbst. So, jetzt noch ein paar Worte zum Focusing. Focusing arbeitet mit der Idee, dass alle Antworten in uns selbst zu finden sind, wenn wir erstmal den Zugang dazu schaffen. Die Geschichte dazu finde ich ganz spannend. Eugen Gendlin, der Begründer, hat als Psychologe zusammen mit einigen Kollegen untersucht, wovon der Therapieerfolg eigentlich überhaupt abhängt. Zwar spielen wie fast immer viele Faktoren eine Rolle, aber welcher wiegt am schwersten? Ist es die Methode, die Fachkundigkeit des Therapeuten oder womöglich, und das kam bei der Beobachtung raus, die Körperkompetenz des Patienten. Je blumiger die Beschreibung der eigenen Beschwerden in den ersten paar Sitzungen waren, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie greift, der Patient einen Nutzen aus ihr ziehen und die Impulse für sich sinnvoll umsetzen kann. Und wir sprechen hier von Psychotherapie, nicht von Physiotherapie. Bleibt doch die Frage, ist das erlernbar? Und die glückliche Antwort heißt ja. Zwar gibt es auch auf dem Gebiet Naturtalente, aber jeder kann es im Grunde genommen lernen. Wie jetzt genau Focusing funktioniert, werde ich dir hier nicht im Einzelnen erzählen, denn da ist das Buch wirklich schon ein hilfreicher Leitfaden. Intuitive Menschen nutzen Focusing ständig, ohne zu wissen, dass sie es tun. So viel will ich aber verraten. Es ist ein bisschen so, wie wenn dir etwas auf der Zunge liegt. Du spürst, dass die Antwort da ist, aber du kommst einfach nicht drauf. Und genau in dem Moment, wo du den Versuch fallen lässt, ist sie plötzlich wie aus dem Nichts da. So wie wenn dich eine Erkenntnis plötzlich wie ein Schlag trifft und sich Klarheit einstellt, wo vorher noch Chaos war. Zum Abschluss noch ein eindrucksvolles Patientenbeispiel. Zu mir kam eine Mutter mit ihrer Tochter, die zunehmend über Kopfschmerzen klagte, aber bisher war noch keine Ursache gefunden worden. Ein lebhaftes und offenherziges kleines Mädchen. Als ich in der Anamnese nach Träumen fragte, hielt sich das Mädchen plötzlich die Ohren zu. Ich hakte nach und es kam raus, dass sie bereits seit längerer Zeit schreckliche Albträume hatte und sie die Abmachung in der Familie hätten, einfach nicht darüber zu sprechen, was ich natürlich respektierte. Die Albträume hatten nach 2 Polypenoperationen begonnen, bei denen das Mädchen unglücklicherweise für das Legen des Zugangs von mehreren Personen festgehalten worden war. Viele sind sich der teils traumatischen Folgen solcher Situationen nicht bewusst. Auch hierzu werde ich ein Buch verlinken, weil ich die Aufklärung in dem Bereich für super wichtig halte. Aber für jetzt zurück zum Thema. Die Operation war erfolgreich und damit war man verständlicherweise zufrieden und die Sache erledigt. Circa 2 Jahre später entwickelten sich zusätzlich Angststörungen, für die das Mädchen bereits in Behandlung war. Ich untersuchte sie und fand starke Verspannung im Schulter-Nackenbereich. In der Behandlung brauchte es nur einen sanften Druck auf die Stellen und der ganze Körper des Mädchens begann zu reagieren. Wir alle drei, die Kleine, ihre Mutter und ich, machten große Augen. Meine Aufgabe war im Grunde nur das Halten der Punkte und ihr Mut zu machen, dass es genauso richtig sei und der Körper jetzt alles losschüttelte, was sich in ihm festgesetzt hatte. Die Hauptarbeit, und so ist es eigentlich immer, machte eindeutig der Körper selbst. Später schickte ich dem Mädchen noch das Video von dem Eisbären. Ich sah sie noch einmal in der Praxis, die Kopfschmerzen waren deutlich besser, die Psychotherapeutin hatte ebenfalls große Fortschritte bemerkt und außerdem hatten die Albträume nachgelassen. Dieses Erlebnis war ganz sicher nicht nur für die Familie, sondern auch für mich als Therapeutin ein echtes Geschenk. So. Ich hoffe, ich habe dich noch dabei, obwohl das heute wirklich viel Input war. Ich werde dir alles verlinken, sodass du dich nochmal in Ruhe damit beschäftigen kannst, wenn du das möchtest. Mich begeistern diese Zusammenhänge immer wieder aufs Neue und deshalb hat es mir richtig viel Freude gemacht, diese Folge vorzubereiten und heute mit dir zu teilen, auf dass sie dir und vielen nutzt. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!